Wie stand es dann zu der Zeit, als Nehemia die Mauer wieder aufbauen wollte? Es war so, dass der Tempel schon wieder aufgebaut war in Jerusalem und der war schon wieder in Betrieb. Und auch viele Privathäuser waren schon wieder eingerichtet und auch sehr gut eingerichtet. Aber die Mauer war am Boden zerstört. Was bedeutete das? Jede Nacht konnten Räuber, Einbrecher, Mörder in die Stadt eindringen und tun, was sie wollten. Es war kein Schutz da. Und Nehemia war ergriffen von dieser Tragödie. Und diese Tragödie hat ihn ins Gebet gebracht und er ist Gott in den Ohren gelegen, dass Gott doch etwas in Bewegung setzen möchte. Er hat Buße getan, hat gefastet und gebetet. Vier Monate hat er in dieser Zeit des Gebets verharrt, bis Gott nicht nur eine kleine Türe, ein ganzes Hallentor aufgetan hat und ermöglicht hat, dass Nehemia seine Vision umsetzen konnte. Wir lernen heute von einem Nehemia, der wusste von einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Von einem Gott, der mit seinen Plänen ans Ziel kommt. Und wir lernen heute von einem Nehemia, der von einem Gott wusste, der ihn gebrauchen will. Gott kommt mit seinen Plänen ans Ziel durch uns. Er will uns gebrauchen. Wir lernen heute von den Zielen, die Gott hat. Und wir wollen diese auch in unserem Leben annehmen und umsetzen. Wir lernen, dass wenn jemand diese Ziele umsetzen will, dass er Schwierigkeiten erlebt. Und schlussendlich das Kapitel 3, wir haben es uns euch vorenthalten, es ist eine Liste mit Namen und Bauplätzen. Das Miteinander, das, wenn alle zusammen den Auftrag Gottes umsetzen, dann geschieht das Wunder, dass Gottes Plan zur Umsetzung kommt. Gut, Gottes Pläne. Nehemia war ja Mundschenk. Und der Mundschenk hatte ein tiefes Vertrauen zum König, dass niemand den König vergiften konnte. Darum musste der Mundschenk ein tiefes Vertrauen zum König haben. Und also vor allem umgekehrt, der König musste tiefes Vertrauen zum Mundschenk haben. Der König kannte Nehemia und darum hat er auch gleich gemerkt, mit dem Nehemia ist etwas nicht ganz in Ordnung. Kein Wunder, oder? 4 Monate lang fasten und jede Nacht beten, da hat er wahrscheinlich schon ein bisschen müde ausgesehen. Und Nehemia ist erschrocken. Wieso? Weil in der Atmosphäre, in der Gegenwart vom König schlechte Laune zu verbreiten, das war ein gefährliches Spiel. Beim Königshof musste alles glänzen, auch die Gemüter. Und der Einzige, der wahrscheinlich ausrasten konnte, das war der König. Denn allen anderen konnten solche Späße das Leben kosten. Und der König fragt Nehemia, was los ist. Und er sagt, ja, meine Vaterstadt ist kaputt. Und dann fragt der König, ja, was willst du denn? Was möchtest du denn? Und in diesem Moment lesen wir, dass Nehemia ein Stoßgebet betet. Da heißt es im Vers 4, da betete ich zum Gott des Himmels. Und dann sprach er zum König, ein Stoßgebet. Herr Jesus oder Gott, hat er gesagt, Gott, wenn du jetzt nicht hilfst, entweder bin ich morgen nicht mehr da, kündigt mir der König, oder ich hänge am Galgen, oder der König ermöglicht mir jetzt eine einzigartige Möglichkeit. Und es war ein heißes Spiel, darum zu beten, die Stadtmauer von Jerusalems wieder aufzubauen. Einige Monate vorher hat nämlich der genau selbe König den Wiederaufbau von Jerusalem gewaltsam zum Stoppen gebracht. Weil er wurde gewarnt, da wird eine Stadt aufgebaut, die hat deinem Königreich in der vergangenen Zeit viel Ärger bereitet. Pass auf, König. Und der Wiederaufbau wurde gestoppt. Darum war es ein heißes, um den Wiederaufbau von der Stadtmauer zu beten. Aber Nehemia hat es gewagt und Gott hat das Gelingen geschenkt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, Nehemia, der vielleicht, aber ich, was mache ich schon an meinem Platz? Und ich kann Ihnen sagen, Nehemia war nicht per Zufall an diesem Königsort und genauso sind auch Sie nicht per Zufall an dem Ort, wo Gott Sie hingestellt hat. Gott hat einen Plan. Gott möchte Sie gebrauchen an dem Ort, wo Sie arbeiten, wo Sie Ihren Tag verbringen. Sei das im Haushalt, im Büro, auf dem Bauplatz, auf der Baustelle oder in der Ausbildungsplatz in der Schule. Vielleicht denken Sie, ja, Nehemia, ich möchte auch mal so ein Feuer haben. Und es ist tatsächlich interessant, dass Nehemia sich so für Gottes Plan interessiert hat. Dass er sich so die Prioritäten so gesetzt hat, dass er Gottes Plan umsetzen wollte. Eigentlich hätte doch Nehemia an dem Königsort, an dem Königshof bleiben können. Es ist ihm gut gegangen, hat eine hohe Anstellung. Was kümmert ihm diese Stadtmauer weit weg, tausende Kilometer weg in seiner Heimat? Es ist so, dass wenn wir Nehemia nacheifern wollen, dann müssen wir uns überlegen, was ist mit meinen Plänen in meinem Leben? Und es ist leider so, dass nicht der Mensch von Natur aus ist nicht so wie Nehemia, dass er sich für Gottes Sache einsetzt. Die Menschen kümmern sich selber, kümmern sich um ihre eigenen Pläne. Sie machen sich sehr gute Pläne und machen sich viele Gedanken einfach für sich selbst. Und vielleicht müssen wir uns auch einmal überlegen, was steht bei unseren Plänen im Vordergrund? Ist es mein eigenes Wohl? Wenn wir Stress haben am Arbeitsplatz, probieren wir es so zu drehen, dass der andere mindestens auch so schuldig ist wie ich. Oder wenn wir ein Geburtstagsfest einladen, schauen wir, dass wir so einladen, dass es zu unserem Vorteil ist. Oder wenn wir Entscheidungen rund ums Geld, haben wir da unser Eigenheim im Hinterkopf? Oder sind uns wirklich die Menschen ein Anliegen? Es ist so, dass jeder, der Nehemia zum Vorbild nehmen will und Gottes Pläne im Leben umsetzen will, der muss einen Zeitpunkt in seinem Leben kennen, wo er seine Pläne bewusst in Gottes Hände gelegt hat. Das heißt, wir bitten Jesus um Vergebung von unseren Sünden, wir bekennen ihm unsere Schuld, Jesus vergibt unsere Schuld und Jesus kommt in unser Leben und gibt uns eine ganz neue Ausrichtung in unserem Leben. Und erst dann, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wenn wir an Jesus glauben, erst dann sind wir fähig, auch Gottes Pläne umzusetzen in unserem Leben. Mit Jesus erhalten wir nämlich eine neue Lebensperspektive. Was müssen wir denn tun mit einer neuen Lebensperspektive? Müssen wir etwa Stadtmauern aufbauen oder unsere Schweizer Außengrenzen wieder sichern? Oder was müssen wir tun? Wir müssen ein bisschen hinzoomen zu dieser Zeit, wo Nehemia gelebt hat. Zur Zeit von Nehemia, das war die Zeit vor Christus, da war Gottes Idee, dass er mit dem Volk Israel den ganzen Erdkreis segnet und Gutes tut durch das Volk Israel. Das sehen wir auch heute noch. 15% von allen Nobelpreisträgern sind Juden, obwohl sie nur 0,2% der Erdbevölkerung ausmachen. Sie sind ein besonders gesegnetes Volk bis heute. Und der größte Segen, der die Welt erfahren hat durch das Volk Israel, ist die Person Jesus Christus, direkte Nachfahre von dem König David. Jesus Christus, Mensch und Gott, ist diese Welt gekommen, um uns den Weg zurück zu Gott zu zeigen, um uns Vergebung von unseren Sünden zu geben und um eine neue Ära einzuleiten. Seit dem Beginn unserer Zeitrechnung nämlich ist Gottes Idee, dass er durch die Gemeinde dem ganzen Erdkreis Gutes tut. Durch die Gemeinde kommen Menschen zum Glauben. Die Gemeinde öffnet den Menschen die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Sie sind Beauftragte von Gott, die Menschen zurück zu Gott zu führen, sie einzuladen, umzukehren. Und durch die Gemeinde kommen Menschen zum Glauben, werden im Glauben gefördert, wachsen in der Jüngerschaft, werden Jesus ähnlicher und werden dann auch wieder ausgesandt in die Gesellschaft, dort wo sie arbeiten. Es ist Gottes Idee, durch die Gemeinde die Welt zu segnen. Und so ist es unser Auftrag, die Gemeinde mitzuhelfen beim Bau der Gemeinde. Und so, wir können uns ein Vorbild nehmen mit dem Eifer, von dem Nehemia getrieben wurde für sein Volk. Genau mit dem gleichen Eifer dürfen wir uns auch für die Gemeinde einsetzen. Nehemia dachte nicht zuerst an sich, sondern ihm war das Volk, das Wohl vom ganzen Volk war bei ihm im Vordergrund. Wir lesen ja im Vers 10, dass er sich bemüht hat, den Israeliten, dem Volk Gottes, Gutes zu tun. Das war sein Ziel, dem Volk Gottes Gutes zu tun. Ja, und wir brauchen Nehemias zu uns in unserer Zeit. Wir brauchen Nehemias, Leute, die sich ganz investieren im Bau von der Gemeinde. Das heißt, dass wir wie Nehemia bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, Verzichte zu machen zugunsten der Gemeinde. Es kann heißen, dass wir auf ausgiebige Weltreisen oder Luxusfahrten verzichten, auf eigene schöne Ferienwohnungen, auf Logenplätze und uns dafür zu Wohl von Gottes Reich, von der Gemeinde einsetzen. Unsere Zeit und unser Geld zum Bau von Gottes, von der Gemeinde. Das kann heißen, dass wir uns im Jugendbereich einsetzen. Es kann aber auch heißen, dass wir mithelfen, einen guten Gottesdienst zu gestalten, mit Musik, mit Gottesdienstleitung, mit Apero oder im Gebet. Und vor allem, dass wir uns so wie Nehemia begeistern lassen oder uns die Not der Welt zu Herzen nehmen. Es gibt so viele Menschen, die kennen Jesus noch nicht. Und es ist der Wille von Gott, dass jeder Mensch zu Gott umkehrt, Buße tut, zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist Gottes Wille für unsere Zeit. Und ich hoffe, dass wir wie Nehemia uns berühren lassen von Gottes Auftrag und dass wir uns dafür investieren, dass wir uns aufmachen, mitzuhelfen, Gottes Pläne umzusetzen. Und Gottes Pläne in unserer Zeit ist der Bau der Gemeinde. Und es gibt ganz viele Orte, wo man sich hier investieren kann. Gottes Pläne sind aber auch immer angefochtene Pläne. Wer sich aufmacht, um Gott zu dienen, der wird angefochten und kommt in Schwierigkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, Nehemia, als er bei dem König sein Gespräch hatte an dem Abend, da war er hell begeistert. Was diese Möglichkeit, wo ihm da aufgetan wurde, das war einfach großartig. Aber das war erst im Kopf von Nehemia. Es war erst eine Idee, da kamen noch viele Schwierigkeiten auf Nehemia zu. Wenn wir uns überlegen, Nehemia war der Einzige, der von dieser Vision begeistert war. Er war einsam in dieser Idee, bis er dann seine Idee den anderen kundgetan hatte. Und auch beim Durchführen von dem Mauerbau, da war er ist vorab gegangen und war auch ein bisschen alleine der Träger der Vision. Die Einsamkeit kann so eine Schwierigkeit sein. Es kann aber auch eine Schwierigkeit sein, die Maßen der Arbeit, die vor uns steht. Wir stellen uns vor, Nehemia, er hat 3 Tage in Jerusalem verbracht und dann hat er einmal die Stadtmauer unter die Lupen genommen. Und zum Teil war das so viel Zerstörung, dass er nicht mit dem Reittier durchreiten konnte. Er musste absteigen und zu Fuß oder auf allen Vieren über dieses Trümmerfeld hinübersteigen. Da war gewaltig viel Arbeit davor. Und Nehemia hat realisiert, bevor ich hier aufbauen kann, muss ich zuerst den Schutt abtragen. Also es war groß und viel Arbeit, die hier Nehemia vielleicht auch ein bisschen den Mut genommen hat oder die den Plänen Gottes sich den Plänen Gottes entgegengestellt haben. Was aber schwer zu ertragen war, was schwierig ist, wenn Leute, von denen man eigentlich hofft, dass sie mithelfen beim Bau, dass sich diese Leute gegen den Bau stellen. Wir lesen von einem Sanballat und Tobia. Die waren verschwägert mit wichtigen Personen aus der Gemeinde, aus der Jerusalemer Bevölkerung. Sanballat war sogar verschwägert mit dem hohen Priester, mit dem höchsten geistlichen Verantwortlichen von Jerusalem. Jetzt könnte man meinen, diese Menschen hätten Freude, wenn es den Juden wieder gut geht. Aber nein, es war gar nicht so. Sie ärgerten sich gewaltig über Nehemia. Und im Vers 19 lesen wir, dass auch noch ein gewisser Geshem dazu kam. Auch jemand, der sich gegen das Projekt gestellt hat. Wenn wir es ansehen, Jerusalem hier, dann war Sanballat als Provinzleiter von Samarien im Norden von Jerusalem. Tobia als ammonitischer Knecht, die Ammoniter waren im Westen. Und Geshem, der Araber, war im Südosten von Jerusalem. Also Jerusalem war umgeben von Feinden. Zuerst haben sie das Werk verlacht und wollten den Mut nehmen. Was macht ihr eigentlich da, Sinnloses? Was treibt ihr da? Und dann sind auch ernsthafte Drohungen gekommen. Wollt ihr etwa vom König abspenstig werden? Und ich habe schon gesagt, diese Drohung hatte Hand und Füße. Es war gefährlich vom König, sich selbstständig zu machen. So kann es auch bei uns sein, dass wir Schwierigkeiten erleben, wenn wir Gottes Pläne zu unseren Plänen machen und wenn wir Gottes Pläne umsetzen wollen. Gott bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten. Es kann sein, dass wir Kritik und Spott ausgesetzt sind. Dass wir hören müssen, jetzt gehst du jeden Sonntag in die Gemeinde und jetzt willst du jeden unter der Woche auch noch einmal. Geht es eigentlich noch? Oder dass wir von unserem Sporttrainer hören müssen, entweder bist du dreimal hier oder du wirst immer auf der Ersatzbank sitzen, wenn es um ein Spiel geht. Oder dass wir vor einem zerbrochenen Familienglück stehen, vor Trümmer stehen und wir sehen hier vieles, was wir aufarbeiten müssen. Viel Arbeit, was vor uns steht, auch uns will vieles den Mut nehmen. Oder dass unsere Arbeit uns vorkommt wie ein Tröpfchen auf den heißen Stein, kaum ist es unten, ist es schon verdampft. Was soll es schon meine wenigen Kontakte, die ich habe, was bringen schon meine missionarischen Bemühungen in meinem Quartier. Aber ich muss sagen, es ist ganz normal, dass man solche Schwierigkeiten hat. Wenn wir wie Nehemia unsere Komfortzone verlassen, vorangehen, etwas wagen, dann werden wir angreifbar. Von Menschen, aber vor allem auch vom Teufel, der gar nicht Freude hat, wenn jemand sich Gottes Pläne zu seinen eigenen Plänen macht. Der Teufel hat keine Angst vor lauwarmen Christen, aber von Christen, die Gottes Pläne umsetzen wollen, da zittert auch der Teufel und er setzt einiges in Gang, um uns zu hindern. Aber haben Sie Mut, vertrauen Sie Gott und wir wollen lernen von Nehemia, was er getan hat. Nehemia hat sich nicht überstürzt in dem, was er getan hat. 4 Monate hat er gebetet und gewartet, bis Gott eine Türe auftut. Als Nehemia in Jerusalem angekommen ist, hat er 3 Tage damit verbracht, zu warten, mit den Menschen zu reden, Gott zu bitten, Gott, wo soll ich anfangen? Nehemia hat nichts überstürzt. Nehemia hat sich aber hat das getan, worauf Gott den Segen gelegt hat. Und wir müssen auch ein bisschen kritisch zu uns schauen und uns überlegen, mache ich wirklich das, was Gott segnet? Oder mache ich einfach etwas und bitte dann, dass Gott seinen Segen gibt? Auf gewisse Sachen legt Gott seinen Segen und dort, wo Gott uns beauftragt hat, das sollen wir tun. Wir können nicht alles tun. Aber das, wo Gott uns den Auftrag gegeben hat, das sollen wir tun. Und es ist ein bisschen traurig, wenn einige Christen das nicht tun, wo Gott ihnen den Auftrag gegeben hat und sich sonst irgendwie mit viel Leidenschaft engagieren. Es gibt Ehemänner, die haben große Leidenschaft für Visionen, aber sie kommen ihrer eigentlichen Berufung als Ehevater, als Ehemann und Familienvater nicht nach. Das ist die erste Berufung. Wir müssen das tun, wozu uns Gott berufen hat. Sonst kann uns Gott nicht segnen. Andere eifern vorbildlich für Gott, aber Gott kann sie nicht segnen, weil sie Kompromisse im Leben dulden. Nehemia 29 heißt es, unsere Sünden verbergen das Angesicht von Gott, dass er uns nicht erhören kann. Gut, eigentlich wollte ich jetzt ermutigen, so Nehemia war ehrlich mit Gott unterwegs. Und da wollen wir uns ein Vorbild nehmen. Nehemia war ehrlich mit Gott unterwegs. Er war echt. Und ich frage Sie, sind Sie auch echt? Sind Sie auch echt mit Gott unterwegs? Kompromisslos. Dann nämlich kann Gott das segnen, was wir tun. Dann weiter hat Nehemia seine Vision geteilt. Er wusste, ich kann nicht das alleine tun, was ich vorhabe. Und er hat mit den Ältesten und mit den Verantwortlichen in Jerusalem seine Vision geteilt. Und er sagt hier, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Das gilt auch für uns, dass wir aufbauen, dass wir mithelfen, die Gemeinde aufzubauen und dass wir nicht weiter ein Gespött sind. Wann sind wir ein Gespött? Die Menschen lachen ja zum Teil unberechtigt über uns und zum Teil auch berechtigt, wenn wir eben mit Kompromissen durchs Leben gehen. Und wir hören auf, ein Gespött zu sein, wenn wir wieder klar mit Jesus unterwegs sind. Sie dürfen Mut haben. Dort, wo Gott sie hingestellt hat, will er sie auch gebrauchen. Ob das in der Kindererziehung ist. Sie sind am richtigen Ort. Gott will sie gebrauchen. Wenn ihr eine Schülergruppe habt in der Schule, ihr seid am richtigen Ort. Gott will euch segnen und euch gebrauchen, seine Pläne umzusetzen. Wenn ihr Kids-Treff-Leiter seid, CEO-Leiter, Jungschar-Leiter, Gott will euch segnen. Ihr seid am richtigen Ort. Wir kommen in Schwierigkeiten, wenn wir Gottes Pläne umsetzen wollen. Haben wir jetzt gehört. Und jetzt wollen wir einmal anschauen, wie das Werk von Gott zur Umsetzung gekommen ist. Wir finden nämlich im Kapitel 3 eine lange Liste mit Namen. Und wir sehen, dass ganz am Anfang werden die hohen Priester erwähnt, wie sie mit ihren Brüdern sich ans Werk gemacht haben. Sie waren die Ersten, die mit der Umsetzung der Vision begonnen haben. Die Geistlichen, die die geistliche Verantwortung getragen haben, sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Ihr Männer und Familienväter, geht mit gutem Beispiel voran, eurer Familie. Ihr Leiter, Hauptleiter, Älteste der Gemeinde, geht mit gutem Beispiel voran, so wie es hier auch die hohen Priester getan haben. Wie der Hauptleiter, so das Team, sagt man. Die Hauptleiter sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Dann sehen wir auch, dass die Mauer in 40 Baulose eingeteilt wurde. Und wir sehen, dass ganz verschiedene Leute hier gebaut haben. Da waren ganze Dorfgemeinschaften am Bauen, zum Beispiel die Leute von Jericho im Vers 2 oder die Leute von Tekoa im Vers 5. Andere Abschnitte wurden von ganzen Familienclans wieder aufgebaut, die Söhne Sena im Vers 3 oder Schallum, der übrigens mit seinen Töchtern gebaut hat. Also auch Frauen waren tatkräftig am Mauerwerk beteiligt. Und da gab es einzelne Bauabschnitte, sind genau beschrieben von wo bis wo, und die Menschengruppen haben sich dort eingesetzt. Sie haben sich fokussiert auf ihren Teil der Arbeit. Sie konnten nicht alles tun, aber dort, wo sie den Auftrag erhalten haben, dort haben sie sich eingesetzt. Und das ist auch für uns ein Beispiel. Wir können nicht alles tun, aber dort, wo wir Verantwortung tragen in der Gemeinde, dort sollen wir uns einsetzen. Und da tut es zwischendurch gut, mal aufzuschauen und mal zu sehen, was tut eigentlich Gott, was wird eigentlich sonst alles gearbeitet. Und dass wir uns motivieren lassen von anderen Arbeitsbereichen, die gut laufen, und dass wir selber gute Arbeit leisten, um auch andere zu motivieren. Und wichtig ist, dass wir an dieser Arbeit bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Es gibt Christen, die sind mal dort in der Gemeinde, mal dort, und sie ermöglichen so nicht, dass sie Verantwortung übernehmen und zu tragenden Mitarbeitern werden, wenn sie überall ein bisschen sind und nirgends richtig. Wenn sie sich aber entschließen, bei dem FEG Aarau-Mauer-Abschnitt mitzuarbeiten, es gibt ganz viele Abschnitte, aber ein Abschnitt ist dieser FEG Aarau-Mauer-Abschnitt, dann kann ein erster Schritt sein, dass sie sich eintragen in der Adressliste. Hinten hat es eine Adressliste, kann man sich eintragen. Dann können sie eine konkrete Mitgliedschaft in der FEG beantragen. Und damit beabsichtigen, die Visionen und Ziele und Schwerpunkte der FEG Aarau zu unterstützen und sich damit zu identifizieren. Ein weiterer Schritt ist dann die Teilnahme und die Mitarbeit an den Anlässen, dass sie sich investieren mit Zeit und mit Geld in der Arbeit hier. Aber man kann nicht überall arbeiten, man muss sich an einem Ort entschließen und an diesem Mauerabschnitt mitbauen, so wie das die Leute hier getan haben. Interessant sind auch die Berufsgruppen, die hier gearbeitet haben. Es gibt ganz verschiedene Leute, die mitgearbeitet haben, unter anderem auch Goldschmiede und Apotheker. Und die haben bewiesen, dass sie nicht nur Armreifen bauen konnten und Gesichtsmasken auftragen, sondern dass sie auch mit Beton, mit Mörtel und mit Ziegelsteinen umgehen konnten. Und auch die Händler werden erwähnt im Text. Die haben ihren Bleistift ausgetauscht mit einem Spaten. Wahrscheinlich hatten sie ein bisschen Blattern, aber das war nur in den ersten Tagen so. Und haben sich auch umgewöhnt. Aber wenn wir diese Liste anschauen mit den Mitarbeitern, dann sehen wir, dass nicht alle mitgearbeitet haben. Da werden zum Beispiel erwähnt, in Vers 5, die Vornehmen, also die Leute von Tekoa haben mitgearbeitet, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Das heißt, sie haben sich nicht der Leitung von Nehemia und seinem Bauteam untergeordnet und haben sich geweigert, mitzuhelfen. Oder es gibt im Vers 4 einen gewissen Meschallum, und der ist verschwägert mit dem Tobia, mit dem Feind, der sich gegen den Bau gestellt hat. Der hat auch mitgeholfen. Das hat sicher auch einige Spannungen gegeben für Nehemia. Der Bau von der Gemeinde ist ein gemeinsames Werk hier. Und er ist auch bei uns ein gemeinsames Werk. Wir sehen das an dem Bild, das Gott gebraucht für die Gemeinde. Gott gebraucht das Bild eines Körpers. Ein Viertel aller Knochen sind in den Händen. Also das sind ganz viele Knochen in den Händen und die stützen einander. Und es geht nicht, wenn einer fehlt, dann funktioniert das nicht mehr. Auch diese Knochen die da hinten, die stützen die da vorne. Der Ellbogen stützt die Hand. Ohne den Ellbogen kann die Hand nicht arbeiten. Es ist das Bild des Gesamten. Und sie, egal ob sie sich noch als noch so kleiner Teil der Gemeinde verstehen, sie sind ein wesentlicher Teil. Verstehen sie sich als wesentlicher Teil der Gemeinde. Es geht nicht ohne sie. Letzten Sonntag war ich mit Josiah, mit unserem Kleinen in der Kinderhütte. Und ich war der Einzige, der dort ein eigenes Kind hat. Alle anderen haben den Dienst gemacht für andere. Ich hoffe, dass Sie sich auch motivieren lassen können für die Mitarbeit in Gottes Reich. Und vielleicht können Sie Gott einmal fragen, Gott, wo möchtest du, dass ich mich einsetze in der Gemeinde? Ich wäre ja gerne bei Nehemia dabei gewesen, an diesem Mauerbau. Aber ich muss sagen, noch viel lieber bin ich hier dabei. Beim Bau von der Gemeinde mit lebendigen Steinen, mit Menschen, die zum Glauben kommen und die sich einfügen lassen in diese Mauer, in den Bau von der Gemeinde. Und ich bin auch gespannt über die Zukunft, über die nächsten paar Jahre, wenn unser Körper, Gemeindekörper ist ja gewachsen und es ist ein bisschen zu eng so, wenn wir uns neue Kleider anpassen, das heißt, wenn wir neue Räumlichkeiten suchen. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Und ich bin sicher, dass viele Menschen mithelfen von euch, dass wir diese Vision umsetzen können. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Geschichte aus Nehemia, Herr, und dass du den Nehemia gebraucht hast. Herr Jesus, dass er sich gebrauchen ließ für dich, dass er Komfortzonen verlassen hat und dass du ihn gebraucht hast, Herr Jesus. Und wir wollen uns auch zur Verfügung stellen, ganz neu deine Pläne priorisieren in unserem Leben, Herr. Wir wollen mit dabei sein, wenn du deinen Plan umsetzt, wenn du deine Gemeinde baust, Herr. Und ich bitte dich, dass wir uns als wesentlichen Teil der Gemeinde hier verstehen. Dass wir mithelfen mit unseren Gaben, Herr, und dass wir das freudig tun, Herr. Es ist ein gutes Werk, das wir hier tun dürfen. Und Herr, ich bitte dich auch, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Pläne angefochten sind, dass du uns Geduld und Glauben schenkst, Jesus, dass wir nicht auf die Pläne, auf die Schwierigkeiten schauen, auf das Unmögliche, sondern wir schauen auf dich, lebendiger Gott, du bist mit uns. Du stärkst uns, du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist, Herr. Und wir danken dir, dass wir mit dabei sein dürfen, Herr. Und schenk, dass wir dir mit Freude dienen. Ja, wir schauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens und auch unserer Gemeinde, Herr. Amen.